Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Naja.
Sie hörten Gerry Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. In dieser Sendung präsentieren wir Ihnen eine Wiener Vorlesung des deutschen Politikwissenschaftlers Herfried Münkler, bei der Münkler ein düsteres Bild der Herausforderungen unserer Zeit zeichnet. Demokratie in Gefahr und wie wir sie retten, so lautet der Titel. Die Vorstellung, die Demokratie sei eine alternativlose politische Ordnung, wie das nach dem Zusammenbruch des autoritären Sozialismus viele meinten, hat sich als falsch erwiesen, so schreiben die Organisatoren. Inzwischen befindet sich der demokratische Rechtsstaat wieder auf dem Rückzug. Trotz aller Krisen und Schwächen der Demokratie ist das keineswegs zwangsläufig. Es kann verhindert werden, wenn sich die Demokratie reformiert, um neue Kraft zu gewinnen. Zitat Ende der Wiener Vorlesung. Hören Sie sich das an.
Das hätte 1989, 90 wohl kaum einer von uns erwartet, dass die Demokratie, die als politische Ordnung damals so glänzend dastand, die der Sieger im Kampf der Systeme war oder jedenfalls als solcher gefeiert worden ist, inzwischen in großer Gefahr sei, ja, am Abgrund stehen würde. Francis Fukuyamas Buch The End of History hat damals die These herausgestellt, Demokratie und Marktwirtschaft seien alternativlos, jedenfalls ohne einen großen ihnen entgegenstehenden Gegensatz, ohne Antithese im Sinne Hegels. Und Fukuyama war ja auch der Auffassung im Anschluss an Hegel, dass der Gegensatz von These und Antithese, Position und Gegenposition, die Geschichte vorantreibe. Und wenn die Demokratie keinen Gegensatz mehr hat, dann eben Ende der Geschichte. Ende der Geschichte als ein Ringen dieser Gegensätze im Sinne der Fort- und Weiterentwicklung. Fukuyama war nicht so naiv zu glauben, es werde in Zukunft keine autoritären und autokratischen Regime geben, die auf einer staatlich gelenkten Wirtschaft aufruhen würden. Aber er ging davon aus, die würden zusehen, dass sie sich demokratisch trapierten. Insofern kann man sagen, Fukuyama hat nicht gänzlich falsch gelegen. Der Gegensatz ist wieder da. Die chinesischen Systeme sind im globalen Süden attraktiver zur Zeit als der Westen. Das zeigen alle empirischen Untersuchungen dazu. Aber es gibt so gut wie keine Regierung, die sich offen als Diktaturen Familienherrschaften oder Oligarchien generieren, sondern sie ziehen es vor sich, unter einem Mäntelchen von Demokratie zu verstecken. Sie veranstalten Wahlen, auch in Russland wird in diesem Jahr gewählt. Gleichzeitig allerdings behindern sie die Möglichkeiten der Opposition und schränken diese ein. Und sie nennen sich auch Demokratie, entweder illiberale Demokratie wie Viktor Orban oder gelenkte Demokratie wie Putin und so weiter und so weiter. Also sozusagen der Blick auf Fukuyama und die Erwartungen von 1990, sein Buch in der englischen Fassung erschienen, ist ambivalent. Auf der einen Seite ist die Demokratie in Gefahr, ganz im Gegensatz zu dem, was er erwartet hat. Und auf der anderen Seite gibt es aber sozusagen eine allgemeine Tendenz, sich irgendwie als Demokratie auszugeben, um ja, so etwas wie Facelifting zu machen. Sieht man genauer hin, so ist das, was heute bedroht ist, tatsächlich auch gar nicht so die Demokratie, die ein Sammelbegriff für vieles ist, sondern präziser der liberal-demokratische Rechtsstaat. Also jene neuzeitliche Form der Demokratie, die in den USA am Ende des 18. Jahrhunderts entstanden ist und die sich danach auch hier in Europa ausgebreitet hat. Man kann sagen, dieses Modell von Demokratie, das die amerikanischen Verfassungsväter sich ausgedacht haben, stand und steht im Gegensatz zur direkten Demokratie der Antike, die weder liberal im Sinne des Schutzes von Freiheitsrechten war, das bekannteste Beispiel für die Illiberalität der athenischen Demokratie ist die Anklage des Sokrates wegen Asebi und Verführung der Jugend und seine Verurteilung zum Tode. Und dann auch Sokrates' Bereitschaft, den Schierlingsbecher zu trinken. Also sozusagen, es war keine, die die individuellen Freiheitsrechte geschützt hat. Und es war auch kein Rechtsstaat mit einer Verfassung, geschrieben oder ungeschrieben, die dem Mehrheitswillen vorgeordnet war. Und auch keine mit Checks and Balances als Schutz vor dem, was Alexis de Tocqueville, als er die USA bereist hatte in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Schutz gegen die Tyrannei der Mehrheit bezeichnet hat. Also diese Trinität, individuelle Freiheit, Politikpartizipation der Bürger und Begrenzung des Willens der Bürgerschaft durch Recht und Verfassung, Eingrenzung des Voluntativen, die steht heute tatsächlich am Abgrund. Und wenn wir in Länder schauen, von denen man sagt, da ist die Demokratie tatsächlich in Gefahr, dann sehen wir, dass der erste Angriff auf die Rechtsstruktur, die Verfassung, die Verfassungsgerichte geht und dass natürlich auch die individuellen Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Das Ganze aber unter der Behauptung, wir schützen die Demokratie. In Wahrheit sind wir ja die wahren Demokraten, nicht? Wenn man sozusagen das Auftreten von Orban, das Auftreten von Piss, aber auch vor allen Dingen des bereits angesprochenen Trump sich anschaut, dann stellt er sich da, als sei er gewissermaßen die Repräsentation des demokratischen Willens und alle anderen seien oligarchische Eliten, Establishment, Gruppen, die sich hinter was auch immer verbergen. Das macht es so schwierig, über Demokratie, Bedrohung der Demokratie und Verteidigung der Demokratie zu sprechen, weil in unserer heutigen Situation die, ich möchte mal sagen, Antidemokraten im Sinne dieser Trinität, liberal, demokratisch, verfassungskonform, die Feinde dieser Ordnung sich selber als besondere Demokraten ausgeben. Das unterscheidet sicherlich die heutige Bedrohung von vielen früheren. Jedenfalls, sie stehen am Abgrund, diese Systeme, wie sie damals erfunden worden sind, oder jedenfalls in einer scharfen Konkurrenz zu autoritären Ordnungen, die als Vorbild, als Orientierungsmaßstab im globalen Süden zurzeit dominieren. Jedenfalls sehr viel attraktiver wahrgenommen werden als die westliche Demokratie. Das ist auch naheliegend, weil die lokalen Eliten von den Chinesen gesagt bekommen, eigentlich müsst ihr gar nicht viel verändern, sondern ihr müsst euch an unsere Modelle halten. Ihr braucht aber keine lebendige Zivilgesellschaft, ihr braucht auch keinen aufwendigen Kampf gegen Korruption und so weiter und so weiter. Es ist klar, das macht ein solches Modell attraktiv. Wohingegen, ich will jetzt nicht hier im Ausland lästern, über unsere Außenministerin, Frau Baerbock, irgendwo hinkommt und mit erhobenem Finger alles Mögliche anmahnt, dann ist das sicherlich nicht immer angenehm für die Betreffenden, das zu hören. Und sie sagen, hoffentlich ist sie bald wieder weg. Die Demokratie hat sich aber dann daneben auch innere Feinde zu erwehren, die sie in Frage stellen und so verändern wollen, dass eben gerade auch in ihr die individuellen Rechte und die Begrenzung des Mehrheitswillens durch die Verfassung zurückgedrängt, wenn nicht beseitigt werden soll. In diesem Abwehrkampf steht der liberale, liberaldemokratische Rechtsstaat zurzeit erkennbar nicht gut da, auch nicht in Europa. Nicht? Wir haben uns ganz kurz gefreut. In Polen ist die PiS durch die Bürgerplattform abgewählt worden. Aber dafür ist in der Slowakei mit Fico jemand an die Macht gekommen, der sozusagen im Gespann mit Orbán wieder den Europäern einigen Stress machen kann. Es gibt, das ist der zweite Punkt, über den ich sprechen will, drei Bedrohungen, die den liberaldemokratischen Rechtsstaat an den Abgrund gebracht haben. Eine von außen, eine von innen sowie strukturelle Schwächen. Also etwas, was man nicht gewissermaßen in Freund-Feind-Kategorien fassen kann, sondern wo Reformbedarf, grundlegender Reformbedarf besteht. Beginnen wir mit den Bedrohungen von außen. Den systematischen Desinformationskampagnen von Seiten insbesondere Russlands, dem gezielten Eingreifen des Kremls in die Wahlkämpfe europäischer Länder, vermutlich auch jetzt demnächst wieder in die Wahlkämpfe in den Vereinigten Staaten. Und zwar in die Länder, in denen russlandfreundliche und EU-kritische oder EU-ablehnende Parteien unterstützt werden durch Desinformationskampagnen. Dazu kommt die systematische Unterstützung für autoritäre Politiker mit erkennbar diktatorischen Neigungen. Gleichzeitig schotten sich autoritäre Länder gegen westliche Ideen ab. China etwa durch das, was sie den Great Firewall nennen. Anspielung natürlich auf die große chinesische Mauer, ne, die jetzt sozusagen digital und elektronisch hergestellt wird, durch den ein intern geschlossenes Land und Internet hergestellt wird, oder durch die Kategorisierung von Organisationen und Stiftungen, die Oppositionelle in diesen autokratischen Staaten unterstützen, als feindliche Agenten, sie auf diese Weise der Justiz auszuliefern. Würde nun der demokratische Rechtsstaat, der ja offen ist für solche eindringenden Kampagnen im Unterschied zu den autoritären Regimen, die Great Firewall machen oder in anderer Form sich abschotten, ähnlich agieren, etwa indem er, also ich will jetzt ja nicht über österreichische Politiker sprechen, sondern nehmen wir die meines eigenen Landes, indem er Sarah Wagenknecht oder eine Reihe von AfD-Politikern zu feindlichen Agenten erklärt, so würde er seine Grundprinzipien verletzen und nicht länger sein, was er zu sein beansprucht, nämlich ein liberal-demokratischer Rechtsstaat. Das heißt, die Demokratie muss sich strukturell eine höhere Verwundbarkeit leisten, als das autoritäre Regime tun, und zwar in einer Weise, dass sie damit fast notwendig den Sturz in den Abgrund riskiert. Das erklärt in mancher Hinsicht, warum man, wenn man in die Geschichte schaut, immer wieder beobachten kann, dass Demokratien gescheitert sind, untergegangen sind und vieles andere mehr, wohingegen autoritäre, autokratische, oligarchische und so weiter Staaten eine sehr viel höhere Beharrungskraft gehabt haben. Das heißt, sozusagen, die Demokratie ist eine auf der einen Seite anspruchsvolle und auf der anderen Seite hochgradig verwundbare Verfassungsform. Bei uns in Deutschland redet man sich gerne ein, man habe ja das scharfe Schwert des Parteienverbots, das vom Verfassungsgericht dann gegebenenfalls durchgesetzt werden könne. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieses Schwert besonders scharf ist, scheint mir eher stumpf zu sein. Das Verfassungsgericht hat ja vor einiger Zeit gesagt, eigentlich ist die NPD eine verfassungsfeindliche Partei, aber sie ist so klein, dass man sie nicht verbieten sollte. Nicht? Das war das NPD-Urteil. Und jetzt muss man sagen, könnte das Verfassungsgericht in ähnlicher Weise argumentieren. Ja, in Teilen ist die AfD eine verfassungsfeindliche Partei, aber sie ist so groß, dass man sie nicht verbieten kann. Wo ist da die Schärfe des Schwertes? Eigentlich muss man davon ausgehen, dass Demokratien nur dann widerstandsfähig sind, also in der Nähe des Abgrundes stehen, aber nicht hinunterfallen, wenn die überwiegende Mehrheit der Bürger hinreichend politische Urteilskraft besitzt, um hybride Kriegführung, etwa durch Desinformationskampagnen, Drohungen unterschiedlicher Art und derlei mehr, um hybride Kriegführung der Autoritären zu erkennen und nicht auf sie hereinzufallen. Das ist die eigentliche Abwehrlinie, politische Urteilskraft. Aber diese Desinformationskampagnen zielen ja nicht nur auf eine bestimmte operative Politik, also sagen wir mal die Unterstützung der Ukraine im Augenblick, sondern sie zielen im Prinzip langfristig auf die Möglichkeiten der Herausbildung politischer Urteilskraft. Das heißt, sie greifen die Demokratie in ihren Grundvoraussetzungen an, indem sie in Frage stellen, was Fakten sind, alles Mögliche. Es müssen auch nicht immer nur die von außen sein, es können ja auch die von innen sein, die so etwas betreiben. Das heißt sozusagen, wir haben es nicht mit Auseinandersetzungen im Vorfeld in bestimmten Bereichen der operativen Politik nur zu tun, das haben wir zweifellos auch, sondern wir haben es mit einem Angriff auf die Grundvoraussetzungen des Funktionierens von Demokratien zu tun. Ja, politische Urteilsfähigkeit und darauf aufruhen dann auch Urteilskraft, nämlich die Bereitschaft, das, was man für richtig hält, auch öffentlich zu sagen. Nicht nur zu wissen, sondern auch zu sagen. Das ist ja nicht dasselbe unbedingt. Das ist die Grundlage von Demokratie und darum muss sie sich eigentlich immer bekümmern. Nun hat der Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde, der im Wesentlichen eine Professur für öffentliches Recht, Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie gehabt hat, in Freiburg mal den Satz gesagt, die Demokratie beruht auf Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Nicht? Und man könnte sagen, das, was ich jetzt ausgeführt habe, ist sozusagen die Langfassung zu dem, was Böckenförde sentenzartig zusammengefasst hat. Sie beruht auf Voraussetzungen, die sie selber nicht garantieren kann. Das ist sozusagen eine bittere Nachricht. Schauen wir deswegen drittens auf die inneren Konstellationen. Ich hatte schon angedeutet, Demokratie als bürgerschaftliche Selbstregierung. Wenn wir das mal in diesem emphatischen Sinne so formulieren, ist eine voraussetzungsvolle und zugleich für die Bürger anstrengende Verfassungsform. Immer wieder sind die bürgerpartizipativen Ordnungen in der Vergangenheit untergegangen, etwa die in Athen, gut, das hat Philipp von Makedonien vor allen Dingen gemacht, aber auch die bürgerpartizipativen Ordnungen der europäischen Städte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, weil das Engagement in ihnen riskant war. Man konnte zur falschen Partei gehören. Und dann wurde man mindestens exiliert, wenn nicht zum Tode verurteilt. Dem Dichter Dante ist das in seiner Florentiner Heimatstadt so gegangen, weil er auf die schwarze Partei, also auf die unterlegene Partei, gesetzt hat. Also gab es gute Gründe, sich zurückzuhalten, vorsichtig zu sein. Und ein anderer Autor dieser Zeit, Francesco Petrarca, hat in einem fiktiven Brief an Cicero geschrieben, das sei doch eine Dummheit sondergleichen von ihm gewesen, die Ruhe seiner Schriftstellerexistenz aufgegeben zu haben und sich in die Verteidigung der Republik, die nicht mehr zu verteidigen gewesen sei, hineingestürzt zu haben. Und was habe er darin gefunden? Nichts als den Tod. Also Petrarcas Vorschlag, halte dich raus, bleib auf Abstand. Nicht? Also aber ist klar, dann funktionieren bürgerpartizipative Ordnungen nicht mehr, wenn das zu riskant oder zu teuer, weil zeitaufwendig. Dazu braucht man richtig Zeit, um sich dauerhaft zu engagieren und vielleicht auch ein bisschen langweilig mitunter ist, nicht? Wer macht das schon gerne, da seine Nächte und Abende in Partei- oder Vereinigungsversammlungen durchzubringen? Da gibt's Schöneres. Also es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Schicksal, nämlich dass bürgerpartizipative Ordnungen 3, 4 Generationen dauern und dann so allmählich versiegen, auch den liberaldemokratischen Verfassungsstaat ereilen wird. Und das ist sozusagen natürlich der Appell an uns. Der geht nicht irgendwo hin, sondern geht an uns selber direkt und unmittelbar. Eure Sache wird hier betrieben. Und zwar durch mangelnde Unterstützung seitens der Bürger, die sich als Konsumenten der Demokratie begreifen und nicht als aktive Unterstützer. Die Formel dafür wird Ihnen schon mal begegnet sein. Die Politik hat geliefert oder in letzter Zeit häufiger, Politik hat nicht geliefert. Ja, was ist denn da gesagt, nicht? Sozusagen, es gibt die Gruppe der Konsumenten und die beobachten, ob morgens die LKWs vom Supermarkt vorfahren und die Regale füllen. Und wenn das nicht hinreichend erfolgt, dann bekommt der Bürger, die Bürgerin schlechte Laune und randaliert. Ja. Es war nicht zuletzt ein gebürtiger Österreicher, der hat das allerdings dann in Harvard geschrieben, nämlich Josef Schumpeter, ein Wirtschaftswissenschaftler, der diese Vorstellung von Demokratie nach dem Konsumentenmodell entwickelt hat, was durchaus ja zutrifft, wenn man in bestimmten Gegenden politisches Engagement, Einstellung und derlei mehr ins Auge fasst. Also die Erwartung von Output und die große Distanz von Input. Das ist aber eine Verhaltensweise, die eher autoritäre Regime begünstigt und die mit demokratischen, partizipativen Regimen nicht gut zusammenpasst. Einer meiner Lieblingsautoren, ein Freund von Michel de Montaigne, also eine Gestalt des 16. Jahrhunderts, mit Namen Etienne de la Boétie, hat ein Büchlein geschrieben. Da er mit 28 Jahren gestorben ist, hat er nicht sehr viel geschrieben und dieses Büchlein ist auch eher schmal. Und es hat den Titel De la Servitude Volontaire, von der freiwilligen Knechtschaft. Nicht? Und da beschreibt er genau das. Also sozusagen diejenigen, die eigentlich die Herren des Geschehens sein könnten, dessen Knechte werden, nicht weil sie geknechtet werden durch andere, sondern weil sie aus Bequemlichkeit freiwillig in diese Knechtschaft hineingehen. Das ist die eine der großen inneren Bedrohungen der Demokratie. So etwas wie Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit und derlei mehr. Bei uns war ja in Deutschland jetzt im Saale-Orla-Kreis sozusagen eine höchste Mobilisierung. Wird es der Gegenkandidat des AfD-Kandidaten oder wird der Landrat, nicht? Ungeheure Diskussion, Mobilisierung und trotzdem sind nur 70%, weniger als 70% der Wähler zur Urne gegangen. Das muss man sich schon vorstellen. Desinteresse und Bequemlichkeit. Kann ich sagen, so, lange hat man das gesagt, nicht? Wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, bringt das zum Ausdruck, dass die Leute zufrieden sind. Sie regen sich nicht so auf, dass sie zur Wahl gehen müssen und ist okay. Das war so eine Theorie, die in den 50er, 60er Jahren in meinem Fach zirkulierte. Muss man sagen, leider falsch. Das Gegenteil dessen sind Wut und Zorn. Und wenn man die herunterschluckt und gewissermaßen in sich hineinfrisst, dann wird das Groll. Oder Ressentiment. Peter Sloterdijk hat nur vor einigen Jahren in dem Buch Zorn und Zeit das und den Begriff thymotische Energie, also das, was uns hier so sitzt, ja, was so raus will, was eigentlich nicht rational ist, was man auch nicht weiter begründen kann, wo im Prinzip jede weitere Begründung schon zu viel ist. Man macht es einfach. Wut und Zorn. Beschrieben, das ist sozusagen das Gegenteil der Bequemlichkeit, aber nicht wirklich das Gegenteil, sondern die andere Seite der Medaille. Diejenigen, die sich lange überhaupt nicht engagiert haben, nicht interessiert haben, keine Ahnung haben. Die sind, wenn es dann halt schlecht läuft oder sie irgendwie sich ja, in die Enge gedrängt fühlen, von thymotischer Energie angefasst. Und der Begriff, den der Spiegeljournalist Dirk Kurpiu weit dafür geprägt hat, mit Blick auf den Bahnhof in Stuttgart, heißt der Wutbürger, nicht? Sozusagen der Wutbürger. Derjenige, der eigentlich nicht am Prozess des Beratschlagens und Entscheidens teilnimmt, sondern der in grenzenloser Wut seine Ohnmacht, seine Verärgerung, vielleicht auch seine Ahnungslosigkeit zum Ausdruck bringt. Heißt, Bequemlichkeit und Konsumentenmentalität auf der einen und aufgeregte Empörung, also ein Überschuss von Emotionalität und ein dramatisches Defizit von Rationalität, organisiert durch gemeinsames Beraten und gemeinsames Entscheiden, breitet sich aus. Und wenn relativ viele kluge Beobachter der gegenwärtigen Szene sagen, es ist so etwas wie eine neue Gereiztheit entstanden, dann ist das, was ich hier mit Zorn und Wut und auf der anderen Seite Desinteresse beschrieben habe, sozusagen die logistische Voraussetzung in unserem Innenleben für diese neue Form der Gereiztheit. Der liberaldemokratische Verfassungsstaat, der war natürlich und die Gründerväter in den Vereinigten Staaten nicht ganz blind gegenüber so etwas. Nicht? Die haben bei Thukydides und wem auch immer nachgelesen, wie die athenische Demokratie so funktioniert hat. Und da haben sie das eine oder andere gefunden und kamen zu dem Ergebnis, langes gemeinsames Beratschlagen und ein gemeinsames Entscheiden ist eine Form des Wegarbeitens von Zorn und Wut und Emotionalität, sozusagen eine Filtrierung und Verbesserung der Meinungsäußerungen der Bürgerschaft. Und das wollten sie organisieren. Und deswegen diese gestuften Verfahren, repräsentative Demokratie und so weiter und so weiter. Das muss ich jetzt hier nicht im Allgemeinen und Grundsätzlichen entwickeln. Das funktioniert natürlich auch nicht 100%. Aber von der Idee her ist es nicht nur, wie gerne gesagt wird, eine Folge dessen, dass die Athener mit ihrer Präsenzdemokratie halten städtisch. Nicht, da waren die Wege nicht so weit und da konnte man sich auf dem Pnyx versammeln und hat den Rednern zugehört, dass in Territorialstaaten so nicht möglich war, weswegen man Vertreter, Repräsentanten wählen musste. Ja, das mag auch sagen, manchmal eine Rolle gespielt haben in ihren Überlegungen, aber im Wesentlichen ging es darum, den Willen der Bevölkerung, der Bürgerschaft reiner zu machen, zu optimieren, zu verbessern. Und dazu ist man in einen Prozess der Entschleunigung eingetreten. Dazu passte natürlich auch die Mediensituation des 18., noch des 19. und teilweise des 20. Jahrhunderts, die man mit dem kanadischen Medienwissenschaftler Marshall McLuhan als Gutenberg-Galaxis bezeichnen kann. Also Zeitungen, Zeitschriften, Bücher. Bücher als Wissensspeicher, Zeitschriften als längerfristig angelegtes Kommunikationsmedium im Austausch von Positionen, in der Argumentation und Zeitungen gewissermaßen als Informationsvermittlungsorgane. Und das führt dann auch halt dazu, dass die Entscheidungen nicht so schnell fallen, nicht plötzlich, sondern dass gewissermaßen das Beratschlagen vorgeschaltet ist, um das, was Sie glauben, in der antiken Demokratie beobachtet zu haben, das Bereuen, das nachgelagert ist, zu vermeiden. Beratschlagen vorher, gemeinsames Entscheiden als eine Form der Optimierung der Entscheidungen. Davon sind wir im Augenblick zurzeit weit entfernt. Die Demokratie als Modell rational gesteuerter Fehlervermeidung, dem Ergebnis sozusagen von Entscheidungen, die man aus überbordender Emotionalität heraus trifft, die ist populistisch herausgefordert. Denn wenn man den Populismus, egal ob es Linkspopulismus oder Rechtspopulismus ist, haben wir zurzeit eher mit Rechtspopulismus zu tun. Der Linkspopulismus ist eher lateinamerikanisch zu beobachten und war zeitweilig in Südeuropa, Griechenland, Spanien, präsent, hat aber dort sich nicht lange festsetzen können. Wenn man die ins Auge fasst, kann man sagen, das ist gewissermaßen der Einbruch der Erwartung der Plötzlichkeit in einen Prozess, der auf längere Zeit ausgestreckt ist, nicht? Das Versprechen, dass ein mächtiger Mann oder eine mächtige Frau innerhalb kürzester Zeit das alles ins Lot bringen wird und dass sozusagen das Volk, das an die Stelle der Bürgerschaft semantisch tritt, das Volk, schon eo ipso wisse, was es für es gut und in seinem Interesse sei und dass man darüber gar nicht so lange rumreden müsse und so weiter und so weiter. Also eine Bedienung auf der einen Seite der Bequemlichkeit, man muss sich gar nicht viel informieren und mit den Dingen auseinandersetzen und die Argumente der anderen Seite hören. Und auf der anderen Seite, man kann seinem Ärger, seiner Wut und seinem Zorn freien Lauf lassen. Das also ist die innere, die eigentliche innere Bedrohung der Demokratie. Sie sehen, ich suche mir jetzt da gar nicht sozusagen irgendwelche AfD-Politiker oder, wenn ich Österreicher wäre, FPÖ-Politiker oder sonst irgendwas raus und arbeite mich an denen ab, sondern nehme uns selber ins Auge, nicht? Sozusagen, diese Parteien sind nicht stark, weil sie stark waren, sondern weil sie aufgrund bestimmter Dispositionen, also dieser zwei Medaillen, Bequemlichkeit und thymotische Energie, stark gemacht worden sind. Und weil sie auch mit dem Versprechen antreten, wir bedienen euch erstens in eurer Konsumentenhaltung und zweitens in eurer überschäumenden Wut.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Viertens, strukturelle Defizite. Der demokratische Rechtsstaat ist im Gegensatz zur Präsenzdemokratie, der Präsenzdemokratie der Antike, also auf Entschleunigung hin angelegt. Zum Nachdenken braucht man Zeit. Langsam und gründliches Beraten von Entscheidungen, um, wenn man entschieden hat, dann auch entschlossen dahinter zu stehen. Und nicht nach der Entscheidung zu sagen, ach nein, eigentlich habe ich das so gar nicht gewollt oder habe ich ganz anders gemeint oder derlei mehr. Was ja eine erstaunlicherweise im Internet und in E-Mail-Verkehr und in den Posts übliche Kommunikationsform geworden ist. Da sozusagen setzt einer irgendwie eine wilde Äußerung in die Welt und wenn sich dann herausstellt, anderer Strich ist es doch eher dumm gewesen, dann nimmt man es zurück oder löscht den Post oder derlei mehr. Was sozusagen ein Beispiel ist für das, was ich hier im Auge habe, vorlaut, aber unbedacht. Also, Demokratie ist eine Form oder ein Organisationsmodell der Inanspruchnahme kollektiver Vernunft. Kollektive Vernunft entsteht nicht dadurch, dass man sozusagen die Vernünftigkeit der Individuen zusammenschüttet. Wie sollte das gehen? Sondern indem man diese Beratschlagungsprozesse organisiert. Und dabei ist festzuhalten, dass der Medienwandel, der sich seit 30 Jahren, 40 Jahren vollzieht, also das allmähliche Zuendegehen der Gutenberg-Galaxis und deren Ersetzung durch sehr viel schnellere, kurzlebigere Medien, Internet und die entsprechenden Kurznachrichtendienste, eigentlich der Grundidee des demokratischen Rechtsstaates widerspricht, jedenfalls nicht zugutekommt. Darüber muss man nochmal nachdenken, was das bedeutet und in welcher Weise sagen, diese Veränderung der Medien vielleicht dazu führt, dass tatsächlich der demokratische Rechtsstaat nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, weil die Kommunikations- und Wissensstruktur so nicht mehr stattfindet. Gleichzeitig haben aber relativ viele, die dem Begriff der Demokratisierung angehangen haben, also die Demokratie muss ein bisschen demokratischer werden, das in einer Weise betrieben, die letzten Endes der Demokratie nicht gut bekommen ist, nämlich, dass sie immer mehr Einspruchsrechte gegen alles Mögliche verteilt haben, als eine Form der Ermächtigung der Bürgerschaft, mit Staatshandeln umzugehen. Man kann sagen, das hat statt Demokratisierung de facto zu einer Juridifizierung von Politik geführt, sodass viele Entscheidungen, die getroffen worden sind, nach Beratschlagung und vielem anderen mehr, das mag Monate gedauert haben, dann jahrelang bei Verwaltungsgerichten hängen, irgendwo auf dem Instanzenweg feststecken, sodass man den Eindruck bekommt, die Entschleunigung ist keine Steigerung der Rationalität, sondern de facto ein Ausdruck der Unfähigkeit, irgendwas hinzubekommen in Demokratien. Nicht? Das heißt, auch da muss man noch mal drüber nachdenken, was meinen wir wirklich unter Demokratisierung? Meinen wir damit letzten Endes die Privilegierung einer bestimmten Gruppe von Experten, nämlich in diesem Falle Verwaltungsjuristen? Oder aber meinen wir Ausbildung bürgerlicher Urteilsfähigkeit? Und wenn wir Letzteres meinen, dann ist dieses Verfahren der Juridifizierung sicherlich ein ungeeignetes Verfahren. Man kann sagen, ja, das hilft aber und wie auch immer, alles Mögliche. Aber es betrifft nicht den Wurzelgrund der Demokratie, um den es ja geht, wenn man am Abgrund steht und sich trotzdem festklammern will. Fünftens und letztens. Wir haben relativ lange von etwas gelebt, was sich ebenfalls im 18. Jahrhundert ausgebildet hat und was man mit dem Historiker Reinhard Koselleck als die Durchsetzung der Kollektivsingulare bezeichnen kann. Also sozusagen davor sprach man im Plural, wenn man von Geschichte sprach. Messer Niccolo Machiavelli, mit dem ich mich relativ viel beschäftigt habe, jedenfalls eine Dissertation darüber geschrieben, schreibt Historie Fiorentine, also Florentiner Geschichten, Plural. Und Koselleck hat das sich sehr genau angeschaut und beschreibt dann, wie der Kollektivsingular Geschichte sich im 18. Jahrhundert bildet, als eine einheitliche, alle möglichen Faktoren zusammenfassende Entwicklung. Und in diesem Zusammenhang entsteht auch der Kollektivsingular Fortschritt. Fortschritt als die Summierung und Vereinheitlichung von vielen, vielen Fortschritten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Was wir gegenwärtig erleben, ist das genaue Gegenteil. Die Repluralisierung dieser Kollektivsingulare, nicht sozusagen, also bei uns in Deutschland hat sich ja eine Koalition gebildet, die sich Fortschrittskoalition nennt, aber sozusagen jeder der Koalitionäre versteht unter Fortschritt etwas anderes. Sozusagen, sie haben sich in eine semantische Falle begeben, unterstellend, dass es noch so etwas wie den Kollektivsingularfortschritt gibt. Aber sobald sie dann ans Politikmachen gegangen sind, kam heraus, die einen verstanden unter Fortschritt eine Dekarbonisierung der Wirtschaft, die anderen die Zurückführung der Schuldenpolitik, die dritten eine Ausweitung von bestimmten Sozialmaßnahmen und so weiter und so weiter. Und wie nicht anders zu erwarten war, an der Geldfrage ist dann alles aufgeflogen. Da kann man darüber lange lamentieren und sich aufregen, wie ungeschickt die das machen und handwerkliche Fehler. Und das ist alles richtig, nicht? Aber das entscheidende Problem, das über relativ lange Zeit es möglich war, mit dem Kollektivsingular Fortschritt auch unterschiedliche Positionen politisch zusammenzubinden und darüber Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Das Problem ist kein handwerkliches Problem, das ist ein strukturelles Problem. Und das muss uns Sorgen machen, zumal nicht erkennbar ist, was so etwas wie ein funktionales Äquivalent für die Bedeutung des Fortschrittsbegriffs heute ist. Ja. Also es gibt Parteien, die Fortschritt verstehen, dahingehend, dass sie sich selbst in pädagogische Institutionen verwandeln. Das gilt ein bisschen für die Grünen. Und darüber haben sie auch hier und da Probleme bekommen. Und es gibt Organisationen, die Fortschritt eher in der Vermehrung des gegenwärtigen Wohlstands, also im genauen Gegenteil einer Umstellung der Ökonomie verstehen, die Fortschritt messen am wachsenden Bruttoinlandsprodukt und so weiter und so weiter. Und man steht gewissermaßen vor einer Pluralisierung der Fortschritte. Und fast möchte ich sagen, diese Pluralisierung der Fortschritte findet ihren Ausdruck in einer Pluralisierung des Parteienwesens. Das haben Sie in Österreich teilweise ja auch erlebt. Bei uns ist es im Augenblick ganz dramatisch, nicht? Quasi jeden Tag wird eine neue Partei gegründet. Parteien, die auch möglicherweise gar keinen speziellen Fortschrittsbegriff in ihrer Programmatik führen, sondern das ersetzen, indem sie eine Person herausstellen. Also Bündnis Sahra Wagenknecht, ja. Und wie Maaßens Partei sich nennen will, weiß man ja noch nicht. Das ist bedenklich. Und wenn man dazu noch hinzunimmt, dass diese Vorstellung von Fortschritt, an die wir uns gewöhnt haben, ich benutze mal dieses Wir einfach als Zusammenfassung. So viele von den Anwesenden gehören ja im Großen und Ganzen derselben Generation an, in der wir groß geworden sind, nicht? In dieser Vorstellung von Fortschritt und getragen von einer langen Welle der Konjunktur. Man nennt das Kondratjew-Zyklus. Das sind nicht diese kurzen Zyklen, wie sie normalerweise die Ökonomen beobachten, sondern es sind sehr lange Zyklen, die sich über Jahrzehnte hinstrecken. Und der Zyklus, den wir hatten, dieser Kondratjew, war der von Massenproduktion und Massenkonsum. Man nannte das auch Fordismus, also Fließbandproduktion, Kaufkraftsteigerung, Massenkonsum. Nicht? Und das ergänzte sich prima. Im Ergebnis stiegen auch die Steuereinnahmen des Staates. Der konnte daraus gewisse Verwerfungen, die da entstanden sind, sozial abfedern und die kleinen Konjunkturwellen durch Konjunkturprogramme ausgleichen. Aber jetzt ist dieser Kondratjew zu Ende. Selbst die Umstellung von Verbrennern auf Elektroautos, wenn sie denn stattfinden wird, wird den Kondratjew der Massenproduktion und des Massenkonsums nicht retten. Sondern der Zyklus, der begonnen hat, ist eher durch künstliche Intelligenz, IT, Technologie, Forscherleistung, vieles andere mehr bestimmt. Und während der alte Kondratjew sozusagen die gesellschaftliche Mitte, das Medianeinkommen, tatsächlich gestärkt hat und ihm zugute gekommen ist, führt der neue Kondratjew zu einer ökonomischen Spreizung der Gesellschaft. Einige werden deutlich reicher und andere, der Begriff des Prekariats anstelle des Proletariats, ist ja inzwischen schon wieder aus der Mode gekommen, aber hat eigentlich die Situation in mancher Hinsicht ganz treffend beschrieben. Und das ist eine weitere Erklärung für die Gereiztheit in der Gesellschaft, für Unzufriedenheit und derlei mehr. Da muss man überlegen, hat man damit darauf mit demokratischen Mitteln oder mit politischen Instrumenten überhaupt Einfluss? Oder ist der Fluch dieser Kondratjews, dass sie sozusagen gegenüber politischen Interventionen ziemlich gleichgültig sind? Die kann man kaum steuern. Die vollziehen sich sozusagen. So wie Schicksal in der griechischen Tragödie. Können die Akteure alles Mögliche sich ausdenken, was sie machen wollen. Sie fallen dem selbst dann doch zum Opfer. Also Ihnen als Wieler muss ich das ja nicht am Ödipus erläutern. Er ist ja sozusagen mit Sigi Freud in ihre DNA übergegangen. Ja, wir haben also einen Wegfall der großen Formeln dafür, dass wir uns individuell engagieren, dass wir gute Bürger werden. Wir haben einen Wegfall der Voraussetzungen, die das getragen haben, die so etwas wie eine Minimalvorstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt gleichsam hinter unserem Rücken durch den ökonomischen Prozess hervorgebracht haben. Und im Ernsten betrachtet stehen wir ziemlich ratlos da, wie wir damit umgehen, nicht? Sozusagen die Probleme sind so groß, und diejenigen, die sie bearbeiten, kommen mit so kleinen Werkzeugen heran, dass, wenn man das in dieser Weise betrachtet, man eigentlich deprimiert sein muss. Deswegen zum Kleingedruckten, noch ganz kurz. Also, ich meine, ich bin kein Optimist. Ja. Optimist ist derjenige, der prinzipiell unterstellt, dass alle Fälle, die eintreten, jedenfalls mehrheitlich Best Cases sind. Das kann man erleben. Vermutlich müssen wir sagen, wir haben das erlebt von den 50er Jahren bis zum Anfang und teilweise noch ins 21. Jahrhundert hinein. Aber es gibt dann auch Zeiten, in denen man den Eindruck hat, der Pessimist sitzt obendrauf, nicht? Also sozusagen alles, was eintritt, ist eine Abfolge von Worst Cases. Lehman-Pleite, Weltfinanzkrise, Überschuldung des europäischen Südens, Trump, dann Brexit, dann Migrationskrise, dann Pandemie, dann Putin. Also, zu sagen, fällt einem schon schwer, dazwischen ein Best-Case-Szenario zu finden und eines, das Bedeutung hat. Ich glaube schon, dass es möglich ist, auch angesichts dieser Entwicklung nicht in Pessimismus zu verfallen und die Flügel hängen zu lassen, sondern Zuversicht zu haben. Aber diese Zuversicht sollte man nicht externalisieren und sagen, das Verfassungsgericht wird das schon machen. Oder die Konjunktur wird schon wieder anspringen und gewissermaßen uns Rückenwind verschaffen. Oder was auch immer. Sondern Zuversicht können wir nur gewinnen, indem wir uns um das bemühen, wovon Böckenförde gemeint hat, dass es eigentlich der Demokratie entzogen ist. Nämlich das Generieren von politischer Urteilsfähigkeit und Urteilskraft. Und ich meine, also Bösartige unter Ihnen, die selbstverständlich jetzt gar nicht da sind, die würden vermutlich sagen, redet er wieder sozusagen als Politikwissenschaftler für seinen Bereich und will die politische Bildung gestärkt wissen und mehr Geld in die politische Bildung und so weiter. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch gar nicht, dass das immer nur kognitive Fragen sind, intellektuelle Probleme, sondern das ist die Bereitschaft, sich vor allen Dingen im kommunalpolitischen Bereich zu engagieren und dann Herausforderungen und Probleme von ihrem Anfang an, von ihrer Entstehung, der Bearbeitung, dem Reden darüber, der Frage, wie reagieren wir darauf, der Umsetzung, den Ergebnissen, den Folgen, den effektiven Folgen, den Folgen, die in ganz andere Richtung gehen, die man so gar nicht intendiert hat, die möglicherweise kontraproduktiv sind. Das zu beobachten und auf diese Weise eben politische Urteilskraft entwickeln zu können. Das ist kein Prozess des Lernens von Institutionenkunde oder derlei mehr, sondern ein Gespür dafür zu bekommen, was hilfreich sein kann und was nicht hilfreich ist. Ein Gespür dafür zu bekommen, was eine Desinformationskampagne ist, was Fake News sind und was wirkliche Herausforderungen sind, die auf einer ordentlichen Grundlage sind. Ich glaube, dass der engagierte politische Bürger so etwas herausbekommt, so etwas spürt. Aber nicht, weil er relativ lange auf der Universität oder prima Abitur oder so irgendwas gemacht hat, sondern weil er an solchen Prozessen teilnimmt und darüber etwas aufbaut, was dann eben unter der Haut steckt. Es fällt mir nicht ganz leicht, das zu beschreiben, aber mein Vater war Lateinlehrer. Er hat auch mit seinem Sohn immer etwas Kummer gehabt, weil ich, was weiß ich, nicht nur einer geschrieben habe. Und dann sagte er, den Unterschied zwischen einem Gerundium und einem Gerundivum hat man im Urin. Das war vermutlich ein Spruch, in mancher Hinsicht, den hat er noch aus der Wehrmacht mitgebracht, was man so alles im Urin hat. Aber eigentlich ist er gar nicht schlecht, weil das etwas ist, was sich halt so zusammensetzt in dem, was wir tun, was wir essen, was wir nicht essen und so weiter und was wir dann wieder ausscheiden. Und was uns aber, weil man es halt da drin hat, eigen ist, als in diesem Sinne jetzt gedacht, als eine Fähigkeit, die Dinge zu erkennen, zu durchschauen. Und in diesem Falle müssen wir halt daran arbeiten, dass wir sie haben. Und wenn wir sie nicht haben, dann wird tatsächlich die Demokratie wohl nicht zu retten sein. Das heißt nicht, dass sie untergeht. Aber Sie sehen, ich habe nicht die Vorstellung, durch Volksabstimmungen oder größere Formen sozusagen der Beteiligung von Bürgern, die keine Urteilskraft entwickelt haben, lasse sich die Demokratie entwickeln, sondern ich habe die Vorstellung, dass man nur durch solche Formen langfristigen, kontinuierlichen, auch wieder unterbrochenen Engagements die Voraussetzungen schafft, auf denen diese Ordnung beruht. Vielen Dank.
Die Wiener Vorlesung mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler fand am 30. Jänner 2024 statt. Bei der Gemeinde Wien bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Politische Analysen zu aktuellen Themen finden Sie im Falter, jede Woche. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Clara Gottsauner-Wolf kümmern sich um die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.